Liebe Brüder und Schwestern, wir betrachten nun bereits den siebten Teil aus dem zweiten Timotheusbrief unter der Überschrift Kennzeichen der Endzeitgeneration und lesen gemeinsam 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Ich lese in der Luther-Übersetzung. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen es nochmal erheben zum Gebet. Lieber Heiland, durch deinen Boten, den Apostel Paulus, hast du uns das vorausgesagt. Und auch du selber hast gewarnt vor der Gesetzlosigkeit in den letzten Tagen. Herr, bewahre uns vor diesem Sog, der ins Verderben führt. Lass auch diesen Abend dazu dienen, dass wir gewarnt sind vor diesen Entwicklungen des Zeit- und Weltgeistes, der uns von dir wegziehen möchte. Bewahre uns auf dem schmalen Weg. Schenk, dass wir das Ziel erreichen, bei dir zu sein und uns nicht davon abbringen lassen. Wir bitten dich von Herzen. Amen. Amen. Über das Thema Endzeit wäre natürlich viel zu sagen. Ich weise darauf hin, dass wir im September dieses Jahres, wo der Herr will und wir leben, zum ersten Mal eine Endzeitkonferenz, auch in diesem Hause, haben werden mit mehreren Brüdern. Schon herzliche Einladung im Jahresprogramm, es ist schon eingedruckt, sind auch schon einige Anmeldungen da. Da wird das Thema ausführlicher beleuchtet. Ich habe ja auch hier schon mit Gottes Hilfe die Johannes-Offenbarung auslegen dürfen, von ersten bis zum letzten Vers über Jahre hinweg. Wurde auch schon viel gesagt über Endzeit. Ich habe auch hier eine Reihe schon gehalten, eine ganze Woche über die Endzeitrede Jesu, Kapitel 24 und 25. Das möchte ich jetzt alles und kann ich heute Abend nicht wiederholen. Ich weise darauf hin, das wurde alles aufgezeichnet, kann man auch zum Teil schon nachlesen. Heute wollen wir uns konzentrieren, speziell auf das Thema Kennzeichen der Endzeitgeneration. Ja, wir wissen ja nicht, wie weit wir sind, aber wir können ahnen, dass wir in der letzten Stufe der Endzeit angekommen sind. Wir wissen nicht Zeit und Stunde, aber die Zeichen der Zeit mehren sich. Und wir erkennen daraus, dass die Ankunft des Herrn nahe ist. Der Antichrist kündigt sich an, aber damit auch schon das Kommen unseres Herrn. Und wir wissen dann, dass wir unsere Häupter erheben dürfen, wenn wir sehen, dass sich die Zeit naht. Das soll uns ermutigen. Toben auch Stürme, der Herr kennt die Seinen. Hatten wir auch schon als Thema. Der Herr kennt die Seinen. Das macht uns getrost. Auch inmitten all des Finsteren, was wir heute Abend betrachten werden. Es sind ja durchweg negative Eigenschaften, die wir hier gehört haben im Wort Gottes über diese Endzeitgeneration. Da ist nichts Lichtvolles mehr und es sind die Menschen, die Jesus ablehnen. Aber auch wir alle, auch Gläubige, können angefochten werden von manchen dieser Sünden, die hier genannt sind. Bevor ich nun Vers für Vers aus 1. Timotheus 3 eingehe, möchte ich zumindest doch eine Parallelstelle aus der Endzeitrede unseres Herrn Jesus dazu lesen. wo er das ja auch schon vor dem Apostel Paulus vorausgesagt hat. In Matthäus 24, ab Vers 9, sagt unser Heiland Folgendes: Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Die Verfolgung, darüber werden wir morgen mehr hören noch. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und jetzt kommt der Vers 12 in Matthäus 24. Und weil die Anomia, die Gesetzlosigkeit oder Ungerechtigkeit, überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Soweit die Worte unseres Herrn Jesus. Und nun schreibt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 1, Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Wir werden heute etwas mehr den griechischen Grundtext des Wortes Gottes betrachten, weil diese Begriffe viel tiefgehender und umfassender sind, als es irgendeine deutsche Übersetzung ausdrücken könnte. Also ich habe mir die Mühe gemacht, das Wort für Wort im Griechischen noch auszuarbeiten. Zusätzlich sieht er etwas so aus, nicht? Griechischen Worte, wer will, kann es nachher mal lesen. Und was da alles drinsteckt in diesen Worten. Zunächst einmal in den letzten Tagen. Da ist also wirklich die Zeit direkt vor dem Kommen des Antichristen und auch vor der Wiederkunft Jesu gemeint, was ja sich nicht trennen lässt. Und der Antichrist versucht ja, das Reich Gottes vorwegzunehmen und viele da hineinzuziehen. In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Schlimme Zeiten, da steht im Griechischen Kairoi Chalepoi. Das Wort Kairoi heißt Zeiten und Chalepoi kann heißen schlimm, böse, wild, gefährliche Zeiten. Der gleiche Begriff findet sich etwa im Hinblick auf die besessenen Gadarener in Matthäus 8, Vers 28. Auch Chalepoi, die waren sehr gefährlich, heißt es. Also gefährliche Zeiten, wo viele in Gefahr drohen, abgeführt zu werden vom schmalen Weg. Und die Gläubigen werden immer mehr in eine Minderheitensituation gedrängt. Der Geist der Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit breitet sich aus. Ich frage uns, stehen wir nicht schon auch mitten in diesen Zeiten drin? Wenn wir so unsere Umgebung betrachten, die Massenmedien, was da alles so läuft. Wir werden jetzt einige Beispiele hören. So also die Überschrift. In den letzten Tagen werden die Zeiten ganz gefährlich, ja geradezu besessen sein, so wie die Gadarener. Der Geist Satans breitet sich aus. Satan weiß ja, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12, dass er wenig Zeit hat, um noch viele zu verführen, bevor sein endgültiges Urteil dann verkündet wird, dass er ewig ohne Ende gequält wird im Feuersee. Und nun die Eigenschaften der Menschen in diesen bösen Zeiten. Denn die Menschen, Vers 2, die Menschen werden, als erstes steht hier, philautoi sein im Griechischen. Wörtlich, liebend sich selbst. Philia, das ist so die Freundesliebe, und autos ist das Selbst oder auch das Ich. Also ein Wort für Egoismus, für Selbstliebe. Man kann es auch ausdehnen aus Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbstrealisation und wie halt alle die Schlagworte lauten. Natürlich dürfen wir uns annehmen, wie Gott uns geschaffen hat, aber nicht mit der Sünde. Die Sünde, die muss abgewaschen werden. Aber Kennzeichen in der Endzeit ist, dass da jeder sich selber der Nächste ist. Es wird zwar manchmal ein humanistisches Deckmäntelchen herumgelegt, aber im Grunde wirtschaftet man in die eigene Tasche, das ist dann gleich das Nächste, die Geldliebe. Und man versucht, sich selber zu verwirklichen, man geht zum Guru, zum Esoteriker, man will ganz zu sich finden, der Götze des Ichs, manchmal auch des frommen Ichs, steht auf dem Thron. Auch in frommen Kreisen werden immer mehr Bücher zur Selbstverwirklichung verkauft. Achtet mal darauf, nicht? Zum Beispiel John Eldridge und andere, lauter solche Selbstverwirklichungsbücher oder auch, wie heißt er, der Bekannte, über den der Thorsten Brennscheid jetzt ein Buch geschrieben hat, Max Lucado. immer die Selbstfindung, du bist ganz wunderbar, du bist großartig. Das ist das neue Pseudo-Evangelium, was heutzutage verkündet wird. Anselm Grün natürlich auch, im nächsten Heft Der schmale Weg wird man einen ausführlichen kritischen Artikel mit vielen Zitaten aus Anselms Grüns verführerischen Werken drin haben, von auch von Thorsten Brenscheid. Anselm Grün ist ja, wenn man in irgendeine weltliche Buchhandlung geht und man schaut bei Religion oder Glaube, der am meisten angebotene Autor. Und ist ein absoluter Esoteriker, Okkultist und Verführer. Ja, das hat überhaupt nichts mit biblischem, rettendem Glauben zu tun. Im Gegenteil. Er wird also im nächsten Heft erschütternde Zitate aus seinen Werken finden, wie er zu den Toten spricht und für die Toten und mit den Toten und all diese Dinge, nur um ein Beispiel zu nennen. Aber hier sich selber lieben. Der Herr Jesus sagt ja nicht, liebe dich selbst, sondern es sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wie du dich selber von Natur aus ohnehin liebst. Da sollst du aber deinen Nächsten lieben, von dir selber wegschauen. Das darf man nicht falsch interpretieren, diese Stelle. Und er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach und verleugne sich selbst. Das ist geradezu das Gegenteil von diesem falschen Evangelium der Selbstliebe. In den letzten Zeiten aber werden die Menschen sich selbst lieben. Jeder ist sich selbst das Nächste. Deshalb gibt es auch immer mehr Prozesse. Wegen jedem Zentimeter Grenzziehung wird schon prozessiert. Die Anwälte werden wahrscheinlich der florierendste Berufszweig sein in der Endzeit, weil die Menschen auch die Liebe verlieren und wegen jedem Zentimeter hin wie her gleich zum Anwalt rennen. Sich selber lieben, der Götze des Ichs. Und an sich müsste ja die Gottesliebe im Zentrum stehen und die Nächstenliebe. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wäre das biblische Gebot, größte Gebot. Aber nein, man streicht alles weg aus diesem und lässt nur übrig, liebe dich selbst und macht ein Imperativ draus, was gar nicht dasteht in der Bibel. So wird das Wort verdreht und es wird auch biblisch begründet. Da steht ja, liebe dich selbst. Nein, steht nicht da, es steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist dann nur noch ein Vergleich, der zweite Teil. Das zweite Kennzeichen, da steht, sie werden sein, Philargyroi, auch wieder Philia, die Freundschaft oder Liebe, zum Argyros. Was ist das? Das ist das Silber. Die Liebe zum Silber. Und Silber steht für Geld. Luther übersetzt, geldgierig. Damit hat er es auf den Kern getroffen. Wenn er silberliebend übersetzt hätte, hätte man es vielleicht nicht so verstanden im Deutschen. Geldgierig. Und das versteht heutzutage jeder. Geldgier, der krasse Materialismus. Man hört nur noch von der Ökonomie, auch in den Nachrichtensendungen. Es geht immer nur noch um Wirtschaftskrise, DAX und NEMAX und welche Aktien da gerade oben und unten sind. Das ist für die Leute heute wichtig. Auch die Sorge, was kommt mit der Wirtschaftskrise, sicher, es kann auch uns Christen ein Stück weit erfassen. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum, wir müssen es auch nüchtern sehen. Auch solche Häuser müssen unterhalten werden, Stromkosten, es muss alles bezahlt werden. Aber liebe Geschwister, wir dürfen unser Herz nicht an den Mammon hängen. Der Mammon ist auch wahrscheinlich noch mit der größte Götze heutzutage, neben dem Ich, neben dem Egoismus. Der Götze des Ichs, der Götze des Geldes, das ist es, was die Menschen im Bann hält und sie zu Sklaven Satans macht. Es heißt einmal so schön im Buch der Sprüche, ich gebe es frei wieder, in einem Gebet, Herr, schenke, dass ich nicht so arm werde, dass ich stehlen muss und schenke auch, dass ich nicht so reich werde, dass ich dich vergesse, sondern lass mich mit dem zufrieden sein, was du mir schenkst. Ich habe es jetzt mit eigenen Worten wiedergegeben, aber das ist auch immer wieder mein Gebet, dass wir hier das gesunde Maß finden, uns nicht versklaven lassen an Mammon, aber auch nicht so, womöglich noch durch eigene Schuld, so arm werden, dass wir dann andere bestehlen müssen. Wenn jemand keine Arbeit bekommt, der eine Arbeit möchte, dann wird Gott ihm helfen auf seine Weise. Wenn jemand zu faul ist zum Arbeiten und er dann auch verarmt, dann ist er auch selber schuld. Das muss man ganz klar auseinanderhalten. Faulheit wird nicht belohnt, aber wenn jemand krank ist, nicht arbeiten kann oder einfach wirklich nichts findet, dann sollten wir auch solchen Menschen helfen. Aber den Faulen sollten wir ermahnen. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Denn die Ameisen, die Tiere, die Insekten, sogar das Faultier, sind sehr fleißig. Die machen das, was Gott ihnen aufgetragen hat. um ihr Leben und auch das ihrer Familien und ihres Volkes zu sichern. Nur der Mensch hat heute die Möglichkeit, vor den Massenmedien zu versumpfen und sich gar nicht mehr zu bewegen und gar nichts mehr zu machen. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Spinnweben irgendwann ihre Netze in der Wohnung bauen und alles verwahrlost. Es gibt heute, geht mal in manche Single-Wohnungen irgendwo in der Stadt, was ihr da für Dinge sehen könnt. Die Bierflaschen liegen kreuz und quer und die Chips fahren auf dem Boden rum und es stinkt schon nach Schimmel und nichts mehr wird geputzt. Ja, es gibt immer mehr Verwahrlosung auch in unseren Ländern, in unserem Land. Der krasse Materialismus und vor allem ist das Problem, dass keiner mehr nach Gott fragt. Und dann kommt er immer mehr in diese Falle des Elends hinein. Die Ursache der Wirtschaftskrise ist die mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Das wollte ich auch noch betonen. Die einzige Rettung für das kaputtgehende Europa wäre eine Umkehr zu Jesus. Das sollten wir unseren Politikern ins Stammbuch schreiben. Sie sollen nicht immer von Geld reden, sondern wieder den biblischen Glauben verkündigen lassen in Vollmacht. Und auch solche nur einstellen zum Dienst, die wirklich wiedergeborene Christen sind, nicht andere. Aber wir müssen weitermachen. Es sind noch viele Eigenschaften genannt, wir sind erst beim zweiten. Aber das waren gewissermaßen Überschriften über die anderen Eigenschaften. Manches wiederholt sich jetzt bei dieser Endzeitgeneration. Also etwas kürzer jetzt. Das nächste ist Alazones. Das heißt übersetzt Prahler. Immer noch in Vers 2. Prahlerisch übersetzt Luther. Angeber, Wichtigtuer werden sie sein in der Endzeit. Ja, ich bin wer, ich kann was, ich bin der Größte. Ich möchte bei dem Schlager ganz oben stehen. Ja, sogar im christlichen Bereich wird gesucht, wer der beste Prediger ist und solche Dinge. Ist das nicht paradox? Es wird gesucht, wer die beste christliche Internetseite hat. Und Idea und solche Blätter machen da munter mit und machen diesen Wahnsinn wirklich mit. Das hat ja gar nichts mehr mit geistlichem Dienst zu tun, wo so etwas läuft. Der beste Prediger ist der allein Gott die Ehre gibt und bei solchen Wettbewerben überhaupt nicht mitmacht. Das möchte ich einmal an der Stelle sagen. Wir sollen allein Gott die Ehre geben. Und es zählt nicht, was bei Menschen groß angesehen wird, sondern nur, was beim Herrn etwas gilt. Und da gilt vor allem die Demut. Aber die Menschen in der Endzeit werden Prahler sein, Angeber und Wichtigtuer. Das ist der Götze der eigenen Ehre. Auch ein Götze. Götze ich, Götze Mammon, Götze eigene Ehre. Die Ehrsucht. Das nächste Kennzeichen, hochmütig. Hier steht im Griechischen Hyperephanoi. Das heißt, übererscheinen wörtlich. Also über dem, was sie sind, möchten sie als mehr erscheinen. Das drückt dieses Wort aus. Mehr Schein als Sein. Auch schon gehört. Der Mensch möchte groß sein. Ihr werdet sein wie Gott, sagt schon die Schlange zum ersten Elternpaar oder Menschenpaar, Adam und Eva. Und das sagt sie auch zu jedem von uns, auch jeden möchte sie anfechten und sagen, brauchst keinen Gott, kannst selber wie Gott sein. Dieser unglaubliche Stolz. Und das war die Ursache des Sündenfalls. Da wurden die Menschen gepackt, selber wie Gott sein. Das war die Hauptversuchung von diesen vier Lügen der Schlange. Und da sind sie zu Fall gekommen. Hüten wir uns vor solchen Fallen Satans. Das nächste, und das ist die logische Konsequenz davon, Blasphemoi, versteht wahrscheinlich jeder. Blasphemie, Gotteslästerung. Wer nicht mehr Gott die Ehre gibt, wer sich selber auf den Thron Gottes setzen will, der lästert Gott. Er kann ja nichts mit dem lebendigen Herrn anfangen und möchte selber sich über Gott stellen und dann zieht er darüber her. Das kann ganz grob geschehen, dass man alle möglichen schlimmen Dinge über Gott sagt, dass man gotteslästerliche Filme dreht, gotteslästerliche Bibelverfälschungen wie die Volksbibel herausbringt. Aber es kann auch einfach in der Weise geschehen, dass man von Gott nichts wissen will. Das ist einfach die Ignorierung Gottes, letztendlich eine Beiseitesetzung des alleinigen Heiligen Gottes. Und auch das ist schon eine Lästerung. Ich gehe sogar so weit, dass ich, falls ich noch den schwäbischen Gruß, Grüß Gott gebrauche, dass ich das dann nur ganz bewusst sage und nicht gedankenlos. Ich sage an Sie lieber guten Tag, damit ich die Leute nicht in Verführung bringe, grüß Gottle oder ähnliches dann noch zu antworten. Und da weiß man genau, dass es gedankenlos gesagt ist. Wir sollen den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das grenzt dann manchmal auch schon an Lästerung. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts Heikles im Schwabenland gesagt. Aber wenn wir wirklich, immer wenn wir den Namen Gottes in den Mund nehmen, sollten wir es mit vollem Bewusstsein tun. Früher hat man gesagt, Gott zum Gruße. Ja. Heute sage ich grüß Gottle. Ja, was ist denn das? Das ist auf jeden Fall gedankenlos daher gesagt und grenzt dann schon auch an Lästerung, auch wenn es den Menschen vielleicht nicht bewusst ist. Aber heute nimmt also auch diese massive, brutale Gotteslästerung immer mehr zu. Ich möchte jetzt hier gar keine Beispiele bringen. Ich finde es auch so schlimm. Auch Thorsten Brenscheid hat jetzt ein Buch geschrieben, Freiheit voll Blasphemie? Ich habe ihm im Vorfeld gesagt, sei sparsam mit Beispielen, bring da nicht so viele Beispiele. Er hat jetzt doch leider sehr viele solche Zitate reingenommen. Also das können nur wirklich gefestigte Christen überhaupt lesen, sowas. Ich möchte es nicht jedem einfach so empfehlen. Seid vorsichtig auch mit solchen Büchern, wo dann so viele Zitate sich finden. Für manche ist es aber wichtig, informiert zu sein, auch über das, was heutzutage läuft. Zwei Beispiele, das war jetzt ja diese Fernsehserie ZDF Kultur, Götter wie wir, wo also Gott absoluterweise lächerlich gemacht wird, furchtbar. Und dann auch der Kinofilm Weihnachten, Jesus liebt mich, wo ja Jesus als Frauenheld und alles Mögliche verspottet wird. Wir haben versucht zu protestieren bei allen Kinos, kein einziges hat geantwortet, soweit ich weiß. Ja, sie nehmen uns schon gar nicht mehr ernst und der Teufel denkt, er hat gewonnen, aber wir wissen, es sind Rückzugsgefechte Satans. Der wirkliche Sieger steht schon fest. Und deshalb habe ich auch hier in der Hütte oben, wo es erlaubt ist, reingeschrieben, Jesus ist Sieger. Wenn ihr da oben wandert, könnt ihr das mal lesen. Ja, das nächste Kennzeichen ist, den Eltern ungehorsam. Muss ich da viel dazu sagen, das haben wir alle miterlebt, vor allem seit den 60er Jahren, als die anti-autoritäre Erziehung propagiert wurde von den Neomarxisten, den 68er Sozialrevolutionären, dem Kind die absolute Freiheit lassen, nicht mehr die Kinder sollen den Eltern gehorchen, sondern letztendlich faktisch die Eltern den Kindern. Die Kinder sind die, die bestimmen, was recht ist. Man kehrt alle Werte um und Gehorsam gegenüber den Eltern gilt als altmodisch. Man macht alles lächerlich, was irgendwie mit Kinder, Küche und Kirche zu tun hat. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit möchte sich auf den Thron setzen. Die Folge aber ist, dass die Kinder keinen Halt haben, dass sie innerlich und oft dann auch äußerlich verwahrlosen, dass sie in Drogen, in harte, okkulte Musik abrutschen bis hin zur Selbstmordgefährdung. Ist das wirklich eine wünschenswerte Situation? Jetzt will man sie nur in Kindertagesstätten abschieben, schon, am besten schon gleich von der Geburt, aber das geht nicht. Dann ab dem ersten Lebensjahr. Das ist ein schrecklicher Frevel an den Seelen der Kinder, die dann überhaupt keinen Bezug mehr haben zu ihren leiblichen Eltern. Letztendlich, oder kaum noch einen Bezug. Ehrliche Wissenschaftler geben zu, dass die antiautoritäre Erziehung gescheitert ist. Weitere Kennzeichnungen, acharistoi, das heißt undankbar. Sie sind undankbar, diese Menschen, sie können für nichts mehr danken, weder für die Schöpfung, die immer noch einigermaßen funktioniert, auch wenn der Mensch sie weitgehend schon zerstört hat, aber wir können immer noch dankbar sein, dass wir noch atmen können, dass wir noch Wasser und Luft und Nahrung haben, dass Gott immer wieder alles wachsen lässt. Können wir wirklich dankbar und froh sein. Und auch, dass Gott uns Eltern schenkt, auch wenn er uns Kinder schenkt. Für alles können wir dankbar sein. Auch dafür, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir noch, soweit wir gesund sind, noch aufstehen können. Hast du heute schon Gott gedankt für all diese Dinge und vieles weitere? Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele nennen können in der Kürze. Das nächste Kennzeichen, anosioi, das heißt ohne Furcht vor dem Heiligen, ohne Ehrfurcht, ohne Gottesfurcht. Das hängt natürlich eng zusammen mit dem anderen, vor allem mit dem Blasphemie. Und sie Wenn sie nur noch materialistisch denken, haben sie keinen Zugang mehr zur Welt Gottes, zu allem, was über das Sichtbare hinausragt. Das Heilige wird verspottet, vor allem eben der Heilige, Gott ist ja Person. Es gab mal ein Buch des Religionswissenschaftlers und Theologen Rudolf Otto, hieß er, glaube ich, das Heilige, aber ich würde viel lieber reden von dem Heiligen, denn Gott ist Person, wir können nicht allgemein von dem Heiligen sächlich verstanden reden, sondern dem Heiligen männlich verstanden. Gott ist eine Person und wer das Heilige sagt, der entpersonalisiert Gott und kommt dann sehr schnell in den Mystizismus, Pantheismus, Hinduismus, Buddhismus und all diese Religionen hinein, die nichts mit dem rettenden biblischen Glauben zu tun haben. Also Ehrfurcht vor dem heiligen, persönlichen Gott, Schöpfer und Erlöser. Das ist ganz entscheidend. Das nächste Kennzeichen, jetzt kommen wir zu Vers 3. Es war jetzt alles ein Vers, liebe Geschwister. Seht ihr, was da alles drinsteckt im Wort Gottes. Vers 3 steht Astorgoi, das heißt lieblos, herzlos, vor allem was nur die Familienbeziehungen angeht, dieser Begriff Astorgoi. Man hat nicht mehr ein Verantwortungsbewusstsein für die nächsten Verwandten. Man lebt eben auch nur sich selber. Das hängt also eng zusammen mit dem ersten Philautoi, sich selber lieben. Wer sich selber nur liebt, der ist lieblos zum Nächsten. Der hat keinen Blick mehr für die Nöte des Anderen. Und auch das Nächste geht direkt aus diesem hervor, Aspondoi, das heißt unversöhnlich. Dieser Mensch ist auch nicht mehr bereit, seine Hand zu reichen oder einzuschlagen in die ausgestreckte Hand, wenn Versöhnung angeboten wird. Woher kommt der Krieg? Es kommt aus eurem eigenen unerlösten Herzen. So heißt es mal so ähnlich im Jakobusbrief. Und der Mensch, der unversöhnlich ist, wird nicht bereit sein, von sich aus auf den anderen zuzugehen. Die zunehmende Zahl von Ehescheidungen, von Trennungen in Familien, auch von Trennungen leider in Gemeinden, das hängt alles mit dem Erkalten der Liebe in der Endzeit zusammen. Die Menschen sind nicht mehr bereit, sich zu versöhnen. Man sucht den scheinbar einfachen Weg und geht einfach auseinander. Natürlich kostet es Demut, wenn ich sage, vergib mir und ich möchte auch dir vergeben. Aber das ist der einzige Weg zur Heilung von Beziehungen. Natürlich gehören da immer zwei Seiten dazu. Ich kann noch so sehr versöhnlich sein, wenn die andere Seite nicht versöhnungsbereit ist. Dann habe ich wenigstens das versucht, was Gott mir aufträgt und was mir möglich ist. Und dann bleibt die Schuld beim anderen, der nicht in die ausgestreckte Hand einschlägt. Das gilt für jede Art von Konflikten. Und wir sollten den Herrn um Kraft bitten, dass wir die Weisheit und den Mut bekommen, den ersten Schritt zur Versöhnung zu tun. Weiteres Kennzeichen, sie sind Diaboloi, Verleumder, wird es übersetzt hier von Luther. Der Begriff Diaboloi lässt aber aufhören. Wörtlich heißt Durcheinanderbringer und da kommt das Wort Diabolos oder Teufel her im Deutschen. Das ist das gleiche Wort wie Teufel, sie sind praktisch Teufel. Sie sind Verleumder, Durcheinanderbringer, sie machen andere schlecht, sie stiften Unfrieden, sie bringen dauernde Streitfragen auch in Gemeinden hinein, wir haben schon gehört, wir sollen uns nicht auf Streitsucht einlassen, wird mehrfach betont, auch im zweiten Timotheusbrief. Aber solche Menschen sind solche, die andere fertig machen, schlecht machen, nur sich selber gut darstellen und andere herunterputzen. Und da sollten wir auch sehr vorsichtig sein, immer fragen, stimmt das überhaupt? Und ist es notwendig, solche Dinge rumzusagen? Prüfen, auch die andere Seite hören, gerade wenn ihr Gerüchte erfahrt. Es gilt immer, dass Gott uns ja zwei Ohren geschenkt hat, um die eine Seite und die andere Seite zu hören. Und nur einen Mund, damit wir nicht zu schnell reden. Also wir haben doppelt so viele Ohren wie Mund. Das ist, denke ich, bei jedem so. Da gibt es ja eine Ausnahme. Ja. Das eine Ohr, um die eine Position zu hören, das andere Ohr, um die Gegenposition zu hören und dann den Mund, um, wenn wir gefragt werden, auch unter Gebet ein weises Wort dazu zu sagen. Das gilt gerade auch für Richter, die ein Urteil sprechen müssen. Ja, die müssen erst immer beide Seiten hören. Leider sind auch heute nicht alle Urteile gerecht, sondern oft sehr pragmatisch oder manchmal auch parteiisch. Das nächste Kennzeichen, immer noch in Vers 3. Luther übersetzt es zuchtlos. Wörtlich steht hier agrates, wörtlich ohne Kraft über sich. Man kann es auch übersetzen unbeherrscht, zuchtlos, disziplinlos. Wo gibt es heute noch Menschen, die Selbstdisziplin üben können? Die einen geordneten Tagesverlauf haben, die wissen, da und da stehe ich auf, da ziehe ich mich an, da mache ich stille Zeit, da frühstücke ich, da mache ich meinen Spaziergang, da arbeite ich, da sorge ich für die Familie. Ja, gut, die Landwirte zum Beispiel müssen ja Vieh zu der und der Zeit füttern, das ist eine gute Disziplin. Wenn man Kinder hat, die in die Schule gehen, muss man auch zu der und der Zeit aufstehen und sie versorgen. Das hat einen genauen Ablauf. Aber sobald Ferien sind, merkt man dann manchmal, oh, da schleift dann alles so entlang. Man kann sich natürlich auch mal ausruhen, das ist natürlich auch klar. Aber es gibt Menschen, die sind prinzipiell disziplinlos, unbeherrscht. Und was schlimmer ist, sie geben jedem Trieb nach, jeder Sünde. Man muss möglichst alles mitmachen, was hier die Welt bietet. Und sie kommen dadurch, wenn sie vielleicht schon mal nahe bei Gott waren, immer weiter von Gott weg und rutschen ganz am Schluss in das Verderben hinein. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns auch die Selbstbeherrschung schenkt, wie es in Galater 5,22 heißt. Die Frucht des Geistes, die letzte der neun Eigenschaften dieser neunfachen Frucht des Geistes, ist ja die Selbstbeherrschung. Man kann es auch mit Keuschheit übersetzen, aber das ist dann etwas verengt auf das Sexuelle. Es geht allgemein, dass man nicht ein willenloses Objekt seiner Triebe ist und der Versuchungen, die auf einen einströmen. Also man soll diszipliniert sein. Dazu gehört ein geregelter Tagesablauf, eine Beziehung mit dem Herrn und die Bitte, Herr, ordne du mein Leben, zeig mir auch heute, was ich tun kann, was du jetzt von mir möchtest. Und dann wird das Leben ganz anders verlaufen, als wenn ich schon morgens gar nicht weiß, was ich jetzt überhaupt machen soll und dann den Tag einfach nur verplempere. Wenn ihr nicht in einer geregelten Arbeit steht oder nicht mehr steht, dann macht euch doch einen Tages- oder Wochenplan, wo ihr wisst, das und das, das ist alles die Woche zu erledigen. Und auch die Gottesdienstbesuche sollte man sich ganz fest vornehmen, dass man unter das Wort kommt und so auch immer wieder Kraft und Orientierung empfangen kann. Das nächste Kennzeichen der Endzeitgeneration ist wild, wörtlich steht hier, anemenoi, ungezähmt. Wild oder sogar gewalttätig kann das übersetzt werden. Aus dieser Disziplinlosigkeit kommt ein wüstes, unordentliches Wesen. Menschen, die wie die besessenen Gadarener um sich schlagen, die aggressiv sind, die anderen Angst machen. Man sieht auch immer öfter solche, sage ich mal, armen Menschen, die ein so verwahrlostes, auch Äußeres schon haben, dass man Angst kriegt davor. Zumindest wenn er durch die Städte läuft, seht ihr vielleicht, ja, vielleicht schon jeder Zehnte, den man da sieht, macht einem richtig Angst. Das sind Leute, die dann ungezähmt wild und gewalttätig sein können. Manchmal täuscht man sich aber auch, manche wollen einfach nur schocken. Aber das ist natürlich auch nicht geistlich, solches Verhalten. Aber andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade solche Menschen, die so verwahrlost scheinen, dass die manchmal am ehesten noch ein Traktat annehmen, manchmal besser als die im Nadelstreifenanzug. Die denken, ich bin ja schon so gut und gerecht. Möchte ich also auch sagen. Ja. Aber trotzdem, wenn jemand wirklich auch besessen ist von einem falschen Geist, dann zeigt sich das auch oftmals im Äußeren, nicht immer, aber oftmals, dass der Mensch dann sich auch nicht mehr pflegt. Und die Gadarener, die haben ja sogar in den Grabhöhlen gelebt, sich nackt ausgezogen und sich selber Stein geschlagen und alles Mögliche. Diese Besessenheit nimmt auch in unserem Kulturkreis durch die okkulte Rockmusik, durch Drogen und alles Mögliche immer mehr zu, auch in unseren Städten und auch schon Dörfern. Dann das nächste ist aphilagatoi. A ist ja immer die Verneinungssilbe, habt ihr schon gemerkt. Wenn ein A vorne steht, ist immer das Gegenteil von dem, was dann nachher kommt. Philagatoi heißt Liebe, also Philia zum Guten, Agathos. Und A heißt keine Liebe zum Guten. So ein bisschen Griechischkunde nebenher. Ne? Die haben also keine Liebe zum Guten, sie sind also böse. Und das ist praktisch eine Zusammenfassung auch von dem, was wir da gehört haben. Sie lieben das Böse. Sie sind Leute, die die Finsternis lieben, während Gläubige Kinder des Lichts und des Tages sein sollen und nicht in irgendeiner Form des Nachtlebens versumpfen sollten. Aber solche Menschen, wie es nachher heißt, haben auch zerrüttete Sinne. Nun kommen wir zu Vers 4. Verräter, übersetzt Luther. Und da steht pro dotei, also wirklich Verräter. Und das bezieht sich dann auch auf Freundschaftsbeziehungen, die gebrochen werden. Und auch, was sehr erschütternd ist, in Matthäus 24, haben wir auch gehört, sagt auch der Herr Jesus voraus, dass das ein Zeichen der Endzeit ist. Und zwar in Vers 10, genau. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Da haben wir auch den Verrat. Dass man auch schon in den eigenen Gemeindekreisen vorsichtig sein muss vor Verrat. Dem Herrn Jesus selber ging es ja so, durch Judas Ischariot. Der Verräter war im engsten Apostelkreis. Wir wissen auch, der bekannte DDR-Pfarrer Theo Lehmann hat nachher aus den Akten entnehmen müssen, dass der Verräter einer seiner engsten Freunde war. Und deshalb warnt uns das Wort Gottes auch vor Leichtsinn, dass wir auch achtsam sein müssen und nicht jedem alles Mögliche preisgeben. Der Verrat lauert manchmal näher, als man denkt. Und auch da wollen wir beten, dass der Herr auch solche Menschen zurechtbringt und dass wir nicht auch selber zu Verrätern werden. Kann ja auch passieren, dass jemand sich von uns dann verraten sieht. Dann das nächste Kennzeichen, propetes oder propetes, das heißt wörtlich von überfallend. Übertragen gedeutet heißt es voreilig, unbedacht, leichtsinnig. Menschen, die sehr impulsiv sind, die Dinge nicht gut überlegen, die schon gar nicht Gott fragen, die kein geistliches Urteil annehmen, sondern die einfach kopflos Aktivismus machen, wie man es heute auch oft erlebt, bei manchen Demos zum Beispiel, wo dann massiv drauf losgeschrien wird. Und es sind also übereilte Entscheidungen, die nicht mit Gott abgesprochen sind, wo man auch nicht die Brüder oder die Geschwister befragt. Also ich habe mir deshalb zum Prinzip gemacht, Beispiel, wenn das nächste Heft der schmale Weg erscheint, schicke ich es immer an einige Brüder und auch Schwestern zum Korrekturlesen, auch inhaltlich, sollen sie es nochmal durchschauen. Man soll die Dinge gut gären lassen, ja, also ausreifen lassen, damit sie auch geistlich gewinnbringend sind. Keine voreiligen Entscheidungen treffen, das gilt auch für die Berufswahl, das gilt für die Wahl des Ehepartners, sage ich auch jungen Leuten. Prüfe genau, ob er auch zusammenpasst. Ich denke, dass es viel besser ist, der Satz, gleich und gleich gesellt sich gern, als mit den Unterschieden, die sich angeblich so sehr anziehen. Wenn die Unterschiede zu groß sind, ist es nicht so einfach manchmal. Unterschiede werden immer sein und ist auch bereichernd, aber wenn die Unterschiede nur noch überwiegen und keine Gemeinsamkeiten sind, dann ist es für eine Ehe schon eher schwierig, würde ich mal behaupten. Deshalb, man soll nicht unbedacht und leichtsinnig in irgendwelche Situationen hineinrennen, sondern mit dem Herrn darüber reden und auch mit Geschwistern seines Vertrauens. Ihr seht es auch immer schon ein bisschen seelsorgerlich hier, wenn man diese Begriffe jetzt wieder ins Positive umdeutet und nicht einfach nur als negative Warnschilder hier stehen lässt. Dann, das nächste heißt, te typhomenoi, wörtlich mit Rauch erfüllt. Ja, wörtlich also mit Rauch erfüllt. Und Luther übersetzt das aufgeblasen. Auch eine schöne Übersetzung. Und das bezieht sich auch darauf, dass viel Rauchwirbel ist, aber nichts dahinter wie ein Luftballon, der platzt, wenn man eine Nadel hineinsteckt. Das hängt eng damit zusammen mit dem Stolz, von dem wir schon gehört haben. Viel Schein und wenig Sein. Das wird also praktisch nochmal wiederholt mit einem anderen griechischen Begriff, weil es so kennzeichnend ist für diese eingebildeten Endzeitmenschen. Und nun verlassen wir etwas diese Einzelbegriffe und kommen wieder mehr zu Zusammenhängen. Vers 4b steht nun, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Wörtlich steht hier, sie sind philhedonoi, malon, als philhotioi. Also sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Man spricht in der Philosophie vom Hedonismus, also vom lustbetonten Prinzip. Es gab schon im alten Griechenland den Epikur, der gesagt hat, man soll möglichst das Leiden vermeiden, und das ist der größte Gewinn an Glückseligkeit. Und man hat es dann so abgeleitet, dass man dem Vergnügen nachgehen soll, dass man immer nur alles mitnimmt, was einem Spaß macht sozusagen. Wir haben ja auch heute die Fun-Gesellschaft, also Spaß auf Englisch. Leute, die keine Verantwortlichkeit mehr empfinden, sondern nur noch von einer Party zur nächsten düsen möchten. Das gibt es nicht nur bei Jugendlichen, aber da ist natürlich leider besonders verbreitet, weil es ja schon die zweite, dritte Generation nach der 68er Revolution ist. Und die haben nichts mehr anderes gelernt, die jungen Leute von ihren Eltern, die auch schon durch die 68er verkorkst worden waren. Das ist eine traurige Entwicklung. Ich sage immer den Leuten, ich bin Gott sehr dankbar, dass ich kein 68er, sondern 58er bin. Das ist natürlich ein bisschen humorvoll gemeint. Ja, ich will ja nicht wieder Pharisäer und Zöllner das jetzt hier sagen, dass ich nicht so wie die bin, aber die 68er-Zeit, die habe ich übrigens dann doch erlebt als 10-jähriger Schüler, bin auch zu meinen Demos gegangen und so weiter. Ja, aber damals war wirklich eine Kulturrevolution in Deutschland und es war nicht zum Guten. Der Mensch auf dem Thron und keine Autorität mehr anerkennt, weder von Gott noch von Staat noch von Kirchen. Und das hat nun zu dieser postmodernen Beliebigkeitsgesellschaft geführt, wo keine festen Werte mehr gelten, wo alles relativ ist und wo sich jeder seine eigene Religion basteln kann, seine esoterische Strömung und. Aber den wirklichen, einzigen, lebendigen Gott, von dem wollen viele eben leider nichts mehr wissen. Und das wird jetzt weiter beschrieben. Also sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, die Partygesellschaft. Und weiter, und das bezieht sich jetzt wieder auf fromme Kreise, wo leider auch so viel Heuchelei einbrechen kann. Vers 5. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Der Apostel spricht hier von Wölfen in Schafskleidern, so hat es der Herr Jesus bezeichnet. Ein frommes, äußeres Wesen, aber dahinter ist Sünde, ist keine Kraft Gottes, ist ein unerlöstes Sündenleben, keine Heiligung. Wir haben heute Morgen von der Heiligung gehört. Der Mensch ist immer noch ein Opfer seiner eigenen Triebe und Begierden, hat keine Kraft vom Herrn, um zu widerstehen. Und mit solchen Menschen, die nur fromme Komödianten sind, sollen wir uns fernhalten. Es ist eine Warnung, weil man wird sonst angesteckt davon. Falls ihr in solchen Gemeinden sind, wo irgendein Pastor ist, der nicht wirklich wiedergeboren ist, der vielleicht nur fromme Komödie spielt und keine Kraft Gottes hat, ihr solltet beten für diesen armen Menschen. Aber wenn er nicht sich bekehrt und auch nicht umkehrt und das so toll findet, seine ganze oberflächliche und scheinfromme Art, dann muss man sich davon absondern. Das sagt das Wort Gottes ganz deutlich. Wir sollen nicht uns teilhaftig machen fremder Sünden. Nun werden weitere Beispiele genannt. Vers 6, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Es ist auch eine traurige Geschichte, wenn man manchmal Dinge hört, wo es zu Ehebruch kommt in Gemeinden, wo Familienväter ihre Frauen und Kinder verlassen wegen anderer Frauen. Es gibt es auch umgekehrt, Frauen, die sowas machen. Und sicherlich ist der Mensch versuchbar, aber man darf auch hier den Herrn immer wieder bitten um Kraft, dass das Zeugnis nicht durchgestrichen wird durch einen falschen Lebensstil. Und wenn man am Traualtar die Treue geschworen hat, soweit es an uns liegt, sollen wir es halten. Ob es dann auch Ehepartner tut, der sollte es auch tun, aber man kann ja heutzutage auch beten, dass wirklich beide dieses Gelöbnis ernst nehmen. Mit Sünden beladen, von Begierden getrieben. Man muss deshalb auch mit Hausbesuchen vorsichtig sein. Nicht? Also sage ich auch manchen Pastoren, wenn alleinstehende Frauen oder Witwen, das ist ein heikles Thema jetzt, ja, leben, eine gewisse Distanz, auch bei der Seelsorge, ein Tisch dazwischen ist das A und O, gerade bei gegengeschlechtlicher Seelsorge, das haben wir schon in der Ausbildung gelernt, damit sich da nichts Falsches einschleichen kann. Manche sind da schon zu Fall gekommen. Das gibt es leider auch in der Kirchengeschichte, traurige Beispiele. Und in Vers 7 nun lesen wir weiter. Es sind also Menschen, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das sind solche, die die ewige Diskutiersucht haben, die nichts wirklich annehmen, was das Wort Gottes sagt, die immer nur diskutieren wollen und es diskutieren will und sich wichtig machen, was für tolle Einfälle sie haben, welche Fragen sie stellen können, aber die nichts annehmen, wenn wir sagen, Gott spricht, sein Wort sagt und jetzt schweige, bete darüber. Das wollen sie nicht annehmen. Sie kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit und diese Relativierung, also Verwässerung der Wahrheit wurde geradezu zur Methode gemacht in der modernen Philosophie, etwa durch den Frankfurter Sozialphilosophen, der noch im hohen Alter lebt, Jürgen Habermas, auch von der 68er Studentenrevolution, durch dieses Prinzip der Dialektik, was ja schon Georg Wilhelm Friedrich Hegel entwickelt hat, was Marx übernommen hat, auch Karl Barth in die Theologie hineingebracht hat. Und Habermas sagt eben, dass man keine absolute Wahrheit erkennen kann, sondern dass immer nur ein ständiger Erkenntnisprozess von Frage und Gegenfrage, von These und Antithese stattfindet. Und wenn dann eine Synthese, also eine Zusammenfassung von These und Antithese entsteht, wird dieser Synthese wieder eine neue Gegenthese entgegengestellt. Und so geht das immer weiter und man kommt also nie wirklich zu einer absoluten Wahrheitserkenntnis. Da wird natürlich wird Gottes Offenbarung ausgeklammert und so getan, als gäbe es die Offenbarung Gottes in seinem Wort nicht. Dabei haben wir das absolut gültige, heilbringende Wort in der Heiligen Schrift, aber sie wollen es nicht annehmen, sondern ihre eigenen Gebote sich zimmern, die dann immer hinterfragbar und relativ sind. Deshalb kann heute eine Kirche sagen, Homo-Ehe ist Sünde und nächsten Jahr sagt sie, wir segnen jetzt Homosexuelle. Ja, das ist die totale Relativierung aller Werte. Und das hängt mit der Philosophie zusammen, die wiederum den Zeitgeist prägt. Und leider ist die Philosophie auch die Zwillingsschwester einer gottlosen Theologie, die das auch übernommen hat. Es gibt auch in der Philosophie viele verschiedene Schulen, aber leider setzen sich meistens die durch, die am weitesten von Gottes Wort entfernt sind. Immer auf neue Lehren aus, immer neue philosophische Systeme, immer neue theologische Systeme, was genauso schlimm ist. Es gibt in der Theologie nichts Neues, außer das, was falsch ist. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Das, was nämlich richtig ist, da müssen wir einfach die Bibel lesen, dann wissen wir, was da steht. Aber die Theologen, die sich so wichtig machen wollen, ich darf das sagen, weil ich auch ein Theologe bin, ja, kann ich darüber reden. Ich rede also jetzt nicht über andere, sondern auch über mich. Theologen, die sich wichtig machen wollen, die erfinden dauernd neue Systeme und damit kommen sie zu Fall. Deshalb müssen wir uns in Demut pflegen, gerade auch die Bibelschüler und Theologen sind ja einige unter uns, dass wir nicht weiser sein wollen oder klüger als die Heilige Schrift und irgendwelche neuen Sonderfündlein verkünden und dann entsteht plötzlich eine Sekte mit ganz sonderbaren Lehren. Ja, ich muss langsam zum Ende kommen, aber ihr seht, das ist heute ein sehr umfassendes Thema. Nicht? Deshalb kommt auch zur Endzeitkonferenz, da werden die Dinge weiter ausgelegt. Jetzt noch die letzten zwei Verse. Da werden jetzt Beispiele genannt. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Das habe ich ja gerade schon erklärt. Ne? Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig, also unfähig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit, ihre Dummheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Das ist ein Trost, dass diese ganzen falschen Lehren und Verführungen sich nicht wirklich halten können. Vor der Ewigkeit haben die keinen Bestand. Und wer sind nun Jannes und Jambres? Ja, das sind die Zauberer am Hofe des Pharao. Das möchte ich ganz kurz noch lesen, um das zu erklären. Und im 2. Mose kommen die Namen selber nicht vor, aber hier dem Apostel Paulus wurden sie geoffenbart. Und es war wohl auch überliefert worden. Und ich lese einmal kurz nur diesen Abschnitt in 2. Mose 7, Abvers 8. 2. Mose 7, Abvers 8. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin, dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Ein Zeichen, das Gott ihm mitgegeben hat. Und jetzt geschieht ja etwas Interessantes. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber jetzt kommt die Macht Gottes. Dann heißt es, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Das wäre eine ganz deutliche Warnung gewesen. Eure Götzen, eure Zauberkunststücke können nichts ausrichten im Vergleich zu Gottes Allmacht. Aber sie haben ihre Herzen verstockt. Jannes und Jambres haben als Diener Pharaos, der hier auch für den Teufel letztendlich steht, Mose und Aaron, die für Gott stehen, widerstanden. Und so verstehen auch Menschen mit zerrütteten Sinnen dem Wort Gottes. Wie gehen wir nun damit um, wenn wir solche Menschen treffen? Es gibt ja immer mehr davon in unserer Zeit. Wir wollen zunächst für sie beten. Wir wollen ihnen liebevoll von Jesus zeugen. Wir wissen ja nicht, wer schon ganz verstockt ist und wer nicht. Wir sind allen Menschen zunächst einmal das rettende Evangelium schuldig. Und dann kann auch sein, dass mancher nachdenklich wird und sich bekehrt. Aber wir dürfen uns nicht wundern, wenn es auch Menschen gibt, zunehmend heute, die schon so verdreht sind, dass sie gar nicht mehr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten, vielleicht später noch. Wir wissen nie, Gott ist auch da souverän. Wir erleben es aber bei unseren Straßeneinsätzen relativ oft, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die haben solche seltsamen Ansichten. Sowas hat man noch nie gehört. Ja. Da sei Jesus in Indien gewesen oder der Papst mit den Frauen und was da alles für Sachen auch durch die Massenmedien verbreitet werden. Also wirklich Leute mit zertretenen Sinnen und mit Pseudo-Evangelien und Erlösung durch irgendwelche Spaghetti-Monster, gibt es jetzt eine neue Sekte, ja, die macht natürlich alles lächerlich und was alles da entwickelt wird. Es ist wirklich eine böse Zeit und schlimm ist eben, dass die falschen Lehren auch in die christlichen Kreise eindringen. Wie schon erwähnt, ich bekomme fast jede Woche Post von irgendeiner anderen Sekte, die mich verführen will. Ich weiß nicht, ob sie auf euch auch so abgesehen haben. Ihr werdet bestimmt auch ab und zu irgendwas bekommen, was seltsam ist. Ihr dürft mich gern fragen, ich kriege jeden Tag mehrere Anfragen, was ist davon zu halten, was ist von jener Sache zu halten. Ich weiß auch nicht alles, aber manchmal kann ich doch helfen und sagen, da müsst ihr vorsichtig sein und das ist harmlos und das ist gefährlich. Ja, aber seien wir wachsam, dass wir nicht hineingezogen werden auf einen falschen Weg. Möge der Herr uns da allen beistehen. Amen. Bitte erheben wir uns nochmal zum Gebet. So wollen wir dich, lieber Herr Jesus Christus, bitten, uns zu bewahren vor dem Bösen. Und wir wollen dich auch bitten, für Menschen, die wir kennen, auf die manches von dem Gehörten zutrifft, dass du doch sie führst zu dir oder auch ganz neu zurückführst zu deinem Evangelium. Herr, lass uns in Liebe und Wahrheit dich bezeugen durch Wort und Tat. Durch Lehre und Leben hilf jedem von uns, ein Licht zu sein in unserer Familie, unserer Nachbarschaft, unserem Beruf, da wo wir gehen und stehen. So leite uns auch weiterhin durch deinen Heiligen Geist, auch an diesem Abend. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.